Schwestern im Herrn, es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass die Kirche am heutigen Sonntag, das heißt genau am Sonntag nach dem Pfingstfest, das Hochfest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit feiert. Warum ist das kein Zufall, sondern im Grunde genommen nur folgerichtig? Ganz einfach deswegen, weil der Lebensstrom, ich erinnere mal wieder an meine Ansprache von Christi Himmelfahrt und auch vom, weiß jetzt schon gar nicht mehr, Pfingstsonntag oder Pfingstmontag, ist ja auch egal. Der Lebensstrom vom Vater ausgegangen ist, der sich dann im Sohn manifestiert hat in dieser Welt und in dieser Zeit geboren aus der Jungfrau Maria. Dieses Leben, das sich in der Auferstehung freigesetzt hat, das Grab, ich sage es immer wieder, wird zum Quell des unsterblichen göttlichen Lebens. Und dieser Lebensstrom, dieses Leben, das Christus ist, ist in der Himmelfahrt zurückgekehrt zum Vater, sodass jetzt der Lebensstrom, der göttliche Lebensstrom, wieder in Gott geschlossen ist. Und an Pfingsten kommt dann die Geistsendung. Das heißt, der Lebensstrom wird nun erneut über die gesamte Menschheit und über die Schöpfung ausgegossen, wenn sie und sofern sie zum Glauben kommt. Und dieser Lebensstrom wird sprudeln über den jüngsten Tag hinaus, wenn alles vollendet ist, bis in alle Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir könnten über Gott überhaupt keine Aussage machen. Es sei denn die einzige, Gott ist Gott, wenn Gott sich nicht uns Menschen geoffenbart hat. Und das tut er bereits im Beginn der Schöpfung der Welt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Tohu wabohu. Wir alle kennen diesen Ausdruck auch umgangssprachlich. Das ist Hebräisch. Das ist das, was dann die Bibel mit wüst und leer übersetzt. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da ist schon Gott, da ist der Geist genannt. Und jetzt, und Gott sprach, es werde, und es ward, und er sprach, und es werde, und es ward, und er sprach, und es werde, und es ward. Hier ist noch nicht von drei Personen die Rede. Dass es darum geht und eben auch um das gemeinschaftliche, trinitarische Wirken der drei göttlichen Personen, das wird dann erst in Jesus Christus überhaupt deutlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das, was wir als allerheiligste Dreifaltigkeit bekennen, das haben die drei großen Kappadokier, die heiligen Bischöfe, heilige Basilius der Große, der heilige Gregor von Nazianz und der heilige Gregor von Nyssa, Basilius und Gregor von Nazianz waren sogar Brüder, haben die in der Mitte des 4. Jahrhunderts so formuliert: ein göttliches Wesen in drei Personen. Mia, Usia, wie das im griechischen Urtext heißt. Tres Hypostases, drei Hypostasen, was wir dann so mit Personen übersetzen. Hypostase ist ein philosophischer Begriff, der das Wort Person nicht genau trifft, aber doch wohl ihm am nächsten kommt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eine ungeheure Aussage so etwas wie: Kann man eine solche Aussage machen? Gott beschreiben in seiner Existenzweise als ein einziges Wesen in drei Personen, Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die Antwort gibt uns heute das Evangelium, das ein Abschnitt ist aus den Abschiedsreden des Herrn im Abendmahlsaal, unmittelbar bevor er sein Leiden und in seinen Sühnetod geht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da sagt nämlich der Herr: Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Wenn aber der Geist kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch in die ganze Wahrheit einführen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie haben bestimmt auch schon gehört, Heilige Schrift und das, was die Kirche lehrt, die ganzen Dogmata, das ist alles nur Menschenkram. Das haben Menschen geschrieben, das haben Menschen sich ausgedacht. Was so viel heißen will wie: Kannst du glauben oder auch nicht, kannst du machen, gerade wie du willst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eben nicht Menschenwerk. Auch diese Formulierung der drei großen Kappadozier, deren Lehre ja auf dem zweiten ökumenischen Konzil, dem ersten von Konstantinopel im Jahre 381 dogmatisiert wurde, ist nicht Menschenwerk, sondern es gilt hier genau das, dass der Heilige Geist immer tiefer in die Wahrheit, die sich in Christus und durch Christus geoffenbart hat, immer tiefer hineinführt, sodass sich immer mehr die Erkenntnis erweitert, aber nicht über Jesus Christus hinaus oder an ihm vorbei, sondern dass das, was immer schon war, war und existiert hat, dass das nur tiefer erkannt wird. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt. Es gibt also eine Erkenntniserweiterung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die aber nicht darin besteht, dass neue Wahrheiten dazu gemacht werden, sondern dass die eine Wahrheit tiefer erkannt wird. Sie können das einfach mal mit diesem Bild vielleicht sich etwas verdeutlichen. Die göttliche Wahrheit, die uns in der Heiligen Schrift und in Christus geoffenbart ist, ist wie eine Höhle. Und jetzt kommen da Höhlenforscher und wollen also das alles auskundschaften. Dazu brauchen sie eine Lampe. Aber die irdische Lampe oder irdische Lampen, Höhlenlampen genügen dafür nicht. Die Lampe ist dann der Heilige Geist, der vorweggeht und dann ausleuchtet, was bereits da ist, nur noch nicht als solches erkannt oder auch in dieser Deutlichkeit erkannt ist. Da wird also nichts hinzugefügt. Ich sage das auch deswegen, weil ja in besonders katholischen Kreisen dann immer die große Angst besteht, es könnte irgendwo was hinzu erfunden werden, dann kann man also den Einwand hören, die Offenbarung sei abgeschlossen. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Offenbarung ist in Jesus Christus in der Tat abgeschlossen. Kein Zweifel. Aber das heißt nicht, dass dieses Geheimnis, das göttliche Geheimnis immer noch tiefer erkannt werden kann, ja sogar erkannt werden muss, ja auch erkannt werden soll. Denn der Herr sagt ja selbst, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Das heißt im Klartext, ich habe euch nichts verborgen, sagt der Herr. Er sagt auch an anderer Stelle in den Abschiedsreden, ich habe euch alles geoffenbart, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich habe euch vor euch keine Geheimnisse gehabt. Aber es gibt Dinge, die ich euch jetzt noch nicht sagen kann, weil ihr es nicht tragen könnt, weil ihr damit sozusagen überfordert werdet, weil das gewissermaßen von mir rücksichtslos, nenne ich es jetzt einfach mal, wäre, wenn ich euch das jetzt sozusagen aufladen würde, wohlwissend, dass ihr, solange ihr den Heiligen Geist noch nicht empfangen habt, das nicht tragen könnt. Dass ihr es nur in der Kraft des Heiligen Geistes erkennen könnt. Aber nicht aufgrund eurer menschlichen Vernunft, die ist bei all eurem Stolz und all eurer vermeintlichen Gelehrtheit halt doch einfach zu schwach und zu kraftlos. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo haben wir denn beispielsweise ein deutliches Beispiel, dass die Jünger überfordert sind mit gewissen Wahrheiten? Na, bei den Leidensankündigungen. Der Herr sagt den Jüngern, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort wird der Menschensohn den Menschen ausgeliefert, dem Hohen Rat, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Sie können damit nichts anfangen. Was ist ihre Reaktion? Sie gehen auf die Flucht. Das können sie nicht ertragen, im allerwahrsten Sinne des Wortes nicht. Stattdessen unterhalten sich abseits, wer von ihnen der Größte ist. Typisches Fluchtverhalten, wenn ich es mal sozusagen durch eine psychologische Brille so sehen oder deuten darf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, erst in der Kraft und im Lichte des Heiligen Geistes können die göttlichen Geheimnisse erkannt werden und auch verstanden werden, gerade auch in ihrer Eindeutigkeit verstanden werden und auch getragen werden, dass man damit nicht mehr überfordert ist und über die Maßen belastet ist. Das gilt schon einmal auch für die Auslegung der Heiligen Schrift. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was führt denn zu der Spaltung des Christentums in viele Konfessionen? Es gibt ja mehr als 100 oder 200 Splittergruppen überhaupt. Was führt dazu? Die je eigene Auslegung der Heiligen Schrift. Wir haben alle die Heilige Schrift. Aber das fängt dann schon an mit der Übersetzung. Ne? Übersetzung ist immer auch ein Stück weit Interpretation. Machen wir uns da nichts vor. Ich kann nie eins zu eins übersetzen, weil ich immer in meiner Sprache denken muss und nicht in der Sprache derer, die diese Sprache sprechen. Die denken mehr oder weniger dann doch anders, was ich auch an der Struktur der jeweiligen Sprache schon erkennen lässt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Heilige Schrift ist kein Menschenwerk. Ich sage das schon den Erstkommunionkindern. Die Heilige Schrift, so lernen sie es ja, die wäre von Menschen aufgeschrieben. Was muss ich dazu sagen? Stimmt. Der liebe Gott hat nie einen Stift in die Hand genommen und hat die Heilige Schrift geschrieben. Aber wie müssen wir die Heilige Schrift dann bezeichnen? Zu welcher Schriftgattung gehört sie dann? Sie gehört zu der Gattung der Diktate. Das heißt, was Menschen aufgeschrieben haben, die Propheten und die biblischen Schriftsteller und die Evangelisten und die Apostel und so weiter und so weiter und so weiter, alles Menschen natürlich. Aber sie schreiben nicht Besinnungsaufsätze, die ihnen gefallen oder wie sie sich das vorstellen, wie es ihnen gefällt, sondern die Heilige Schrift ist geistinspiriert. Das müssen wir unbedingt wissen. Ich glaube, das ist kaum bekannt in katholischen Kreisen. Die Heilige Schrift ist geistinspiriert, das heißt, eingehaucht durch den Heiligen Geist, eingeflüstert, wenn Sie so wollen. Und er hat es diesen jeweiligen Schriftstellern, die also das geschrieben haben, denen hat er das so eingegeben, sodass man also die Schriften, die Menschen geschrieben haben und dadurch die Heilige Schrift hervorgebracht haben, dass man die nur als solche bezeichnen kann, denen der Heilige Geist diktiert hat und die wie Schüler ein Diktat geschrieben haben. Der Schüler, der ein Diktat schreibt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schreibt ja gerade nicht seinen eigenen Text. Schreibt ja gerade nicht, was er sich gedacht hat, sondern das, was der Lehrer ihm vorliest. Und das, was er vorliest, kommt nochmal von einem anderen Autor. Und das bedeutet auch, dass ich die Heilige Schrift in ihrer Eindeutigkeit, in ihrer eindeutigen, unveränderlichen Wahrheit nur im Lichte und durch die Brille des Heiligen Geistes richtig lesen und verstehen kann. Wenn Sie Heilige Schrift lesen, müssen Sie erstmal zumindest mal den Heiligen Geist betend herbeibitten, damit Sie das auch möglichst richtig verstehen. Und er wird sie hineinführen, die Menschheit hineinführen. Schauen Sie mal, wie lange es gedauert hat, seit Jesus Christus bis dann mal das kirchliche Lehramt erleuchtet durch den Heiligen Geist. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis verkündet hat, 1854. Das Dogma von der Himmelfahrt Mariens mit Leib und Seele aller Heiligen, 1950. Das sind ja noch ganz junge, könnte man sagen, Dogmen, obwohl es bedeutsame, höchst bedeutsame Wahrheiten sind. Keine Nebensächlichkeiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wie kann das Lehramt so tun? Weil die Kirche Jesu Christi als Ganze unfehlbar ist. Oh, das klingt ja heute gar nicht tolerant, was ich da sage. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die katholische Kirche ist als Ganze unfehlbar. Wieso denn das? Das sind doch alle lauter Leute, ne? Das sind doch alles nur Menschen. Sieht man doch, ne? Guck dir doch mal an, was die all treiben da, die Paare. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage. Ne? Und die sollen unfehlbar sein, wenn sie wenn das Dogma verkündet wird, aufgrund von Konzilsbeschlüssen beispielsweise, dann ist die Kirche als Ganze unfehlbar, weil sie, ja, warum denn? Warum? Sind doch lauter fehlbare Leute, unzweifelhaft, ja, sind lauter Menschen. Die Kirche ist mehr als ein Haufen Leute, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist mehr als ein Haufen von Menschen, sondern die Kirche ist die Trägerin der Fülle des Heiligen Geistes. der ganzen Fülle, so wie Christus die Fülle des Geistes in sich hatte, so hat nun der nach seiner Himmelfahrt und Geistsendung sein mystischer Leib diese Fülle, und der Heilige Geist ist unfehlbar. Die Leute sind fehlbar, nach wie vor. Aber nicht der Heilige Geist, der dadurch wirkt, das ist ja der entscheidende Gesichtspunkt. In der Ökumene eine heiße Kiste, ist mir klar, aber wir als Katholiken sollten das ruhig mal wissen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich hatte ja auch am Dingen Pfingsten davon gesprochen, dass der Haufen Gläubiger noch keine Kirche ist, ne? Sondern erst zur Kirche wird, indem sie alle diesen Heiligen Geist empfangen in seiner ganzen Fülle, wobei diese Fülle nie der Einzelne hat, sondern nur der Leib, zu dem sie strukturiert und konstituiert werden, als Ganzen. Deswegen ist der Mensch ja auch der Getaufte Tempel des Heiligen Geistes, nicht weil ihm abseits von dem Leib der Kirche der Heilige Geist vermittelt würde, auch das ein weit verbreitetes, aber total falsches Bild, sondern weil die Kirche in der Taufe nach außen greift und diesen Gläubigen sich selbst einverleibt und ihn organisch an den lebendigen Lebensstrom des Heiligen Geistes anschließt. Das macht ihn zum Tempel des Heiligen Geistes. Nur als Glied der Kirche kann er Tempel des Heiligen Geistes sein, nicht als Privatier. Kann man auch nicht deutlich genug sagen. Ich sage nicht umsonst, das hat viele Aspekte, wenn ich davon spreche und sage, privates Christentum gibt es nicht. Christentum ist kirchlich oder es ist keins. So einfach ist das. Unbedingt kirchlich. Der Geist wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Das sieht man schon und insbesondere bei Paulus dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Er ist schon als der Geist erleuchtete derjenige, der die vielen Dinge schon in einen lehrhaften Zusammen und erläuterten Zusammenhang bringt in seinen Briefen. Der Heiland spricht auch selbst, so sehr er immer wieder den Vater erwähnt, gerade im Johannesevangelium, und auch den Heiligen Geist erwähnt, ja hier im heutigen Evangelium ja auch. Er spricht nie von den drei göttlichen Personen. Und dass Gott die Liebe ist, wie wir ja alle wissen, das ist ein Satz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der nicht aus dem Mund Jesu Christi kommt, sondern der aus der Feder von dem Lieblingsjünger, Apostel und Johannes, Evangelisten Johannes stammt, im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel. Gott ist die Liebe. Das sind Dinge, die dann, in die der Geist dann erst einführt, aber absolute Wahrheiten, die immer schon da waren. Und nicht etwa erfunden, um nicht zu sagen, ersponnen sind. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wird auch noch anderes über Gott ausgesagt in dem heutigen Sonntagsevangelium, soll man gar nicht zunächst für möglich halten. Also, ihr könnt das jetzt noch nicht ertragen, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, dann wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern er wird reden, was er hört, und wird es euch dann offenbaren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist denn da für eine Aussage gemacht, sozusagen zwischen den Zeilen über Gott selbst? Dass Gott nicht nur als ein einziges göttliches Wesen existiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern dass zwischen den drei göttlichen Personen eine Hierarchie besteht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ach, wie schrecklich. Heute für unsere moderne Zeit, Hierarchie gehört ja zu den Unworten, zu den Schimpfworten in der modernen katholischen Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die sind Jesus in der allerheiligsten Dreifaltigkeit begründet. Und danach hat sich alles zu richten, weil alles die Handschrift Gottes trägt. Und es nichts gibt, was von Gott nicht kommt und deswegen seine Handschrift nicht trüge. Sogar der Mensch, und erst recht der Mensch, ist doch als Abbild Gottes geschaffen. Ich habe vorhin eingangs gesagt, Gott ist die einzige absolute Größe, alles andere ist relativ, damit da keine Irritation entsteht, liebe Brüder und Schwestern. Wenn ich sage, Gott ist absolut, dann natürlich auch sein Wille. Ne? Sein Wille ist absolut. An dem hat sich alles auszurichten zu allen Zeiten, die Welt auch 2022. Sonst sind sie vom Holzweg. Gott ist das Maß für alles. Was nennst du mich gut, sagt der Herr zu dem jungen Mann, der da zu ihm kommt und in seine Nachfolge eintreten will. Nur einer ist gut, Gott. Wir wissen nicht, was gut ist, es sei denn, wir schauen auf Gott. Wir wissen nicht, was Liebe ist, es sei denn, wir schauen aufs Kreuz, in dem sich die dreifaltige Liebe Gottes offenbart. Eine Welt ohne Gott, die sich selbst vergöttert, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die ist zwangsläufig auf dem Holzweg. Die hat keine Maßstäbe mehr, sondern eben, heute machen wir es mal so, morgen machen wir es mal wieder anders, ne? Je nachdem, wie die Mehrheiten da wanken und schwanken. Ja, in Gott ist diese Hierarchie und trotzdem zugleich diese unendliche Liebe, in der sie alle eins sind. Das heißt, die Liebe ist die totale Selbstverleugnung, so wie sie sich auch am Kreuz zeigt. Liebe Brüder und Schwestern, da gibt es keinen Konkurrenzkampf zwischen den drei göttlichen Personen. Der Vater ist der Vater, nicht biologisch. Wenn man das heute alles sieht, wie das in der Politik da verhackstückt wird, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist also so grausig und liegt so furchtbar daneben. Der Vater ist der Vater, weil er der absolute Ursprung von allem und jedem ist. Durch den, da er dann alles schafft, durch sein Wort, das Wert und das Wort, und das Wort offenbart sich dann als Jesus Christus. Und es wirkt durch den Heiligen Geist. Das ist die eigentliche Wirkkraft Gottes. Selbstverleugnung in Gott selbst, in den drei Personen. Und in dieser absoluten Liebe, in dieser absoluten Selbstverleugnung, die nicht etwa Selbstaufgabe bedeutet, denn wenn die Personen nicht mehr Personen blieben durch ihre Selbstverleugnung, könnten sie ja gar nicht mehr lieben, denn lieben kann nur eine Person. Das begründet dann die Einheit, die Liebe. Strebt zur Einheit, Abglanz, abklatschmäßig sehen Sie das ja in der Liebe von Mann und Frau in der Ehe. Sakramentale Ehe ist keine zwei, ist eine zwei, wenn auch keine drei Einheit. Aber sie ist schon Abbild Gottes. Es besteht eine Hierarchie. Der Mann ist das Haupt der Frau. Ach, schrecklich, nach, habe ich schon wieder eine Todsünde ausgesprochen für die heutige moderne Politik. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, was nicht heißt, dass der Mann der Macho ist für die Frau, der sie ausbeuten dürfte. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Davon weiß natürlich die Welt nichts, die Kirche, moderne Kirche auch nicht mehr. Aber das sind ja doch die Geheimnisse. Die Ehe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ragt immer schon in das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit hin. Auch die Familie. Die Frucht der liebenden Einheit, Zweieinheit der Eheleute. Das ist alles kein weltliches Ding. Was hat das alles für eine ungeheure Tiefe, liebe Brüder und Schwestern? Wie wunderbar, wie weise hat das der liebe Gott alles erschaffen. Und so führt uns der dreifaltige Gott durch seinen Heiligen Geist immer tiefer in die eine selbe, sich selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit identisch bleibende Wahrheit ein, deren Erkenntnis nie abgeschlossen sein wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was denken Sie sich denn, wenn es heißt, ja, ewige Anschauung Gottes, darin besteht Ihre Herrlichkeit? Haben Sie keine Angst, wird Ihnen im Himmel nicht langweilig? Weil Sie sagen, jetzt muss ich dauernd Halleluja singen, muss dauernd dem lieben Gott ins Gesicht gucken oder so irgendwas, ja? Nein. Sondern wir werden in aller Ewigkeit nicht zu Ende kommen mit der wunderbaren Erkenntnis der Herrlichkeit des einen und dreifaltigen Gottes. Der Heilige Irenäus hat einmal gesagt, einen wunderschönen Satz: Die Herrlichkeit Gottes besteht in dem lebendigen Menschen und das Leben des Menschen besteht in der Anschauung Gottes. Wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind zutiefst und viel mehr, als wir uns auch entfernt mehr denken können, hineingewoben, hineingebunden in dieses göttliche Geheimnis des einen göttlichen Wesens in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.